Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 10. Dezember 2025. Was heute wichtig ist: Welthistorischer Umzug von Frankfurt nach Weimar. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Und am Mikrofon bin heute ich, Johannes Schmidt. Manchmal finden Sensationen an unscheinbaren Orten statt. Mickrige 6000 Einwohner hatte Weimar im Jahr 1775, eine unglamouröse Residenzstadt mit abgebranntem Schloss. Der junge Herzog Karl August wollte alles anders haben, wollte Ordnung, Ruhm, Glanz. Und zwar sofort. Also engagierte er einen 26-jährigen Juristen aus Frankfurt, der ihm helfen sollte, das Schlammloch in eine Prunkstadt zu verwandeln. Er ahnte es nicht, aber mit seiner Wahl machte der Regent Weltgeschichte. Der junge Hesse, der da ausgewählt wurde, war noch 2 Jahre zuvor ein Niemand gewesen. Aber jetzt nicht mehr. 1 Jahr vor seinem Umzug nach Weimar hatte er mit einem Roman und einem Theaterstück ganz Europa begeistert, ein neues literarisches Genre erschaffen, junge Männer zur Raserei getrieben und Mädchen zu glühenden Liebesschwüren beflügelt. Es war nicht bloß ein Umzug, sondern eine tektonische Verschiebung. Der Wortakrobat verlegte das Zentrum seines Schaffens und verschob damit für immer die Koordinaten der deutschen Kultur. Die Zeitgenossen waren hingerissen. Goethe ist, so wie er ist, alles zusammengenommen das größte Genie und zugleich einer der liebenswürdigsten Menschen unserer Zeit, jubelte der Übersetzer Christoph Martin Wieland am 10. Dezember 1775, heute vor 250 Jahren. In Weimar wollte er ausprobieren, wie einem die Weltrolle zu Gesicht stünde. Gesagt, getan. Der Autor von Werther und Götz wurde vom Herzog in den staatlichen Maschinenraum geschickt. Finanzbilanzen, Försterei und Straßenplanung dominierten nun seine Tage. Da blieb nicht mehr viel Zeit für Reime. Aber zwischendurch ging's auf Lustfahrten. Partys in der Hofkutsche, von einem Nest zum nächsten jagen, Mädels klar machen, auch trank man viel. Bald begann das Volk zu tuscheln. Der Herzog läuft mit Goethen wie ein wilder Bursche auf den Dörfern herum, er besäuft sich und genießt brüderlich einerlei Mädchen mit ihm, berichtete ein Schriftstellerkollege. Also zurück zur Arbeit. Finanzbilanzen, Försterei, Straßenplanung. Puh. Geht das noch ewig so weiter? Finanzbilanzen, Försterei und Straßenplanung? Herr im Himmel, so dröge. Und zum Reimen kam er nun schon gar nicht mehr. Das hält kein Dichter lange aus. Also floh er. Ab nach Italien. Das Land, wo die Zitronen blühen. 1,5 Jahre dauerte die Reise nach Sizilien. Das Meer, die Sonne, die griechischen Ruinen. Er fühlte sich wie neugeboren, ergötzt, inspiriert. Und kehrte trunken vor Glück nach Weimar zurück, wo ihn bald auch wieder die Muse küsste. Erleuchtet vom Paradies griff er wieder zur Feder, fand zwischen Hof, Kanzlei und Revolutionswirren ruhige Stunden, um die größten Werke zu verfassen. Romane wie Wilhelm Meisters Lehrjahre und die Wahlverwandtschaften, Dramen wie Torquato Tasso, Gedichte wie den Erlkönig, den Zauberlehrling und den westöstlichen Divan und natürlich die Krone deutscher Schreibkunst, den Faust. Geniale Sätze entstehen im Kopf und fließen durch das Herz aufs Papier. Aber auch geniale Sätze brauchen die passende Umgebung, um reifen zu können. Johann Wolfgang Goethe, damals noch ohne das von vor dem Nachnamen, fand sie vor 250 Jahren in Weimar. Das Entscheidende an Goethes Einzug in Weimar war nicht der Glanz, sondern die Verwandlung. Ein sturmdrängender Schriftsteller stieg aus der Komfortzone des Ruhms hinein in das Gemeinwesen und wurde erst dadurch ganz er selbst. Wie ein Influencer, der durch Läuterung zum Literaturnobelpreisträger reift. Aus der Flucht wurde Haltung, aus der Provinz das neue Zentrum, aus der Karriere Geschichte. Weimar war klein, aber der perfekte Ort, um das Talent zur Weltgeltung zu bringen. 250 Jahre später dürfen wir deshalb mit einem kleinen Staunen vermerken, für eine weltbewegende Weichenstellung braucht es manchmal nur einen Koffer, eine Einladung und einen Winterweg. Wie gut, dass er ihn ging, der Johann. Was heute wichtig ist: Vorbild Australien. Kinder und Jugendliche sind auf Social-Media-Kanälen Gefahren ausgesetzt. Was tun? Einer Umfrage zufolge ist die Antwort klar. Eine überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung, 85% der Erwachsenen, wünscht sich ein Mindestalter von 16 Jahren für die Einrichtung eines eigenen Social-Media-Accounts. Genau diese Regel tritt heute in Australien in Kraft. Spannung in Oslo. Kommt sie oder kommt sie nicht? Das ist die große Frage bei der für heute Mittag geplanten Übergabe des Friedensnobelpreises in Oslo. Zwar hat die bereits im Oktober ausgezeichnete venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado stets versichert, sie tue alles, was sie könne, um für die größte Ehrung ihres Lebens nach Norwegen zu reisen. Andererseits müsste die an einem geheimen Ort lebende Widersacherin von Diktator Nicolas Maduro selbst bei geglückter Ausreise mit gravierenden Folgen bei der Rückkehr in ihr Heimatland rechnen. Krisenstimmung bei der Bahn. Es ist die letzte Sitzung vor Weihnachten, feierlich aber dürfte es heute im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn eher nicht zugehen. Während die schlechte Performance des Staatskonzerns längst nicht mehr nur die Kunden, sondern zunehmend auch die Mitarbeiter frustriert, will die neue Chefin Evelyn Paller dem Gremium ihre Pläne für den Umbau des Unternehmens vorstellen. Zudem steht die abermals verschobene Inbetriebnahme des Sankt-Nimmerleins-Bahnhofs Stuttgart 21 auf der Tagesordnung. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.